begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde zu unserem ersten Wintervortrag. Also wir beginnen die Saison mit diesem Vortrag, den Sie heute Abend hören. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ansteckungsgefahr droht auch nicht. Das ist ja alles lange her. Wir haben ein spannendes Thema. Der letzte große Pestzug in Europa im Ostseeraum ist Thema des Vortrags von Herrn Dr. Warmann, den ich Ihnen doch kurz vorstellen möchte. Dr. Warmann ist ein Landeskind, er stammt aus Wismar und hat in Rostock Geschichte und Deutsch studiert von 2001 bis 2006. Er war in Rostock an der Forschungsstelle für Universitätsgeschichte beschäftigt und dann in dem Bereich Multimedia in den Geisteswissenschaften, Multimedia und Datenverarbeitung. Danach fasste er den klugen Entschluss, den Beruf des Archivars zu ergreifen und ist jetzt als Archivreferendar des Freistaats Sachsen an der Archivschule Marburg. Hat also eine weite Anreise auf sich genommen, um heute vorzutragen. Und das Thema, zu dem er vorträgt, war im Großen und Ganzen auch im Rahmen seines Dissertationsthemas. Er hat eine Dissertation geschrieben zur Kommunikation der Pest, Seestädte des Ostseeraums und die Bedrohung durch die Seuche 1708 bis 1713. Er hat auch weitere Artikel und Vorträge zu der Thematik gehalten, also die Pest und der Nordische Krieg, so im Großen und Ganzen Kommunikationsprobleme, aber auch, glaube ich, Wirtschaftsprobleme, die damit im Zusammenhang stehen. Ich bin gespannt, was wir davon heute zu hören kriegen und bitte Herrn Dr. Warmann ums Wort.
Ja, danke, Herr Dr. Röpke. Vielen Dank für die freundlichen einführenden Worte. Ich finde, das ist immer schön, wenn man das mal so wenn man das mal so hört. Ja, klingt gut. Ja, also vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, auch an Sie, mein herzlicher Dank, dass Sie heute den Weg hierher gefunden haben und dass Sie offensichtlich Interesse an einem Thema haben, das mich selbst einige Jahre lang umgetrieben hat. In der kommenden so etwa dreiviertel Stunde möchte ich Sie mit einem Thema vertraut machen, von dem Sie alle schon einmal gehört haben. Und ich bin sicher, dass jeder von Ihnen dazu auch ein Bild vor dem inneren Auge hat. Ich habe meinen Vortrag so aufgebaut, dass ich Sie zunächst mit dem Weg der sogenannten Pest vertraut machen werde und danach die Frage aufwerfen, um welche Krankheit es sich bei dieser Seuche tatsächlich gehandelt haben könnte. Denn es ist sehr umstritten, was für eine Krankheit Anfang des 18. Jahrhunderts den Ostseeraum verheerte. Und Sie werden sehen, Pest muss nicht gleich Pest sein. Ich gehe anschließend noch auf die Maßnahmen, auf die Aktionen und Reaktionen hier bei uns in der Region ein, die gegen diese Epidemie getroffen wurden und werde schließlich anhand eines Beispiels aus Wismar zeigen, wie konkret mit der Bedrohung durch diese Seuche umgegangen wurde. Also zunächst mal jetzt zum Verlauf der Seuche im Ostseeraum. Anfang des 18. Jahrhunderts wurden die Länder Mittel-, Nord- und Nordosteuropas zum letzten Mal in großem Umfang von einer Seuche heimgesucht, welche die Zeitgenossen als Pest bezeichneten. Der erste heftige Ausbruch der Krankheit geschah im Sommer des Jahres 1709 in Danzig, nachdem einzelne Fälle dort bereits Ende 1708 zu verzeichnen gewesen waren. Und in den folgenden Jahren breitet sich die Seuche nun über Preußen, also Ostpreußen, Pommern, Livland, Kurland, Estland, Schweden und Dänemark aus und klingt so 1713, 14 langsam aus. Auch Hamburg war betroffen, ebenso wie weite Teile Mittel- und Südeuropas. Unter anderem flieht der Reichstag in Regensburg vor der Pest in der Stadt und auch in Wien, wo der Kaiser sitzt, kommt es zur letzten Pestepidemie. Das heißt, dieser Seuchenzug hat wirklich europäische Ausmaße. Begünstigt wurde die Seuche in erheblichem Maße durch den Großen Nordischen Krieg, in dessen Verlauf und über Jahre hinweg Tausende von Soldaten das Baltikum, Polen und den Norden des Heiligen Römischen Reiches durchquerten. Einerseits trug also der Krieg zur Verbreitung von Seuchen bei, andererseits wirkte aber auch die Pest auf das Kriegsgeschehen. Und am deutlichsten sieht man das bei den Kämpfen zwischen Russland und Schweden im Baltikum, 1710 müssen die Verteidiger der beiden großen Festungen Riga und Reval ihren Widerstand bald aufgeben, weil sie selbst durch die Pest geschwächt sind. In den beiden Festungen ist die Seuche ausgebrochen. Die Städte werden übergeben, damit faktisch fallen diese Provinzen unter russische Kontrolle. Die Russen bleiben, betrachten das Gebiet fortan als ihr eigenes und können das auch im Friedensschluss letztlich durchsetzen. So, nun möchte ich mich nicht zu der Behauptung versteigen, dass ohne die Pest Schweden diesen Krieg gewonnen hätte und heute noch europäische Großmacht oder vielleicht sogar Weltmacht wäre und Russland nie sein Fenster zur Ostsee bekommen hätte. Aber auf jeden Fall wäre der Krieg ohne die Pest erheblich anders verlaufen. Zumindest wäre die schwedische Niederlage nicht so deutlich und nicht so früh schon sichtbar gewesen. Also meiner Meinung nach ist diese Seuche ein immer noch unterschätzter Faktor in den Auseinandersetzungen und er betrifft nicht nur das militärische, sondern auch das soziale und wirtschaftliche Geschehen massiv. Nach Mecklenburg drangen erste Nachrichten von unklaren Todesfällen in Ostmitteleuropa bereits 1705. Bei meinen Recherchen habe ich gefunden, dass es zuerst Herzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin war, der in dieser Region das erste Pestedikt herausbrachte. Also ganz entgegen dem sonstigen Klischee, nachdem Mecklenburg immer etwas hinter den Entwicklungen hinterher hinkt. Das sonst so aufmerksame Lübeck und auch die Schweden und Preußen scheinen die Gefahr zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht ernst genommen zu haben. Also hier sehen Sie das mal, damit Sie ein Bild davon haben, wie so ein Pestedikt aussieht. Diese Schreiben werden an den öffentlichen Plätzen ausgehängt, also an den Stadttoren, an den Landesgrenzen, werden an Amtsträger verschickt und auch ins Ausland an benachbarte und befreundete Obrigkeiten. Und hier im Land selbst wurden diese Verordnungen nach den Gottesdiensten verlesen. Also das heißt, auch wer nicht lesen konnte, der konnte es hören. Es konnte sich also keiner, wie es dann immer heißt, mit Unwissenheit entschuldigen. So, die Wahrnehmung dieser Gefahr änderte sich, als die Krankheiten der Ostseeküste näher kamen und dann schließlich auch Danzig erreichten. Diese Stadt erlebte einen der schlimmsten Ausbrüche ihrer Geschichte. Die Quellen sprechen dort von etwa 25.000 Toten in der Stadt und Umgebung. Das wäre etwa die Hälfte der damaligen städtischen Bevölkerung. Und besonders schwerwiegend war für Danzig, dass es in den Folgejahren immer wieder damit zurechtkommen musste, mit dieser Seuche in Verbindung gebracht zu werden. Also die Pest, die ja zuerst in Danzig ausbrach, die Pest, die ja zuerst in Polen ausbrach. Also das sind ganz große, besonders wirtschaftliche Schwierigkeiten, Boykotte, mit denen Danzig dort klarkommen musste. Also hier nochmal, damit Sie den Überblick haben, welche Regionen und welche ausgewählten Städte davon betroffen wurden. Sie sehen der Ostseeraum in seiner Gänze. Was war das nun aber für eine Seuche, von der in den Quellen die Rede ist und der nachweislich Hunderttausende zum Opfer fielen? Die Antwort ist nicht ganz einfach, denn aus den Akten, Briefen und auch den ärztlichen Beschreibungen lässt sich wenig darüber aussagen. Ich vertrete die These, dass es sich bei der damaligen Pest nicht um die heute bekannte Pest handelt, also um keine Erkrankung des Bakteriums Yersinia pestis. Und ich zeige Ihnen einmal, was die damaligen Mediziner über die Krankheit sagten. Zunächst ein Beispiel aus Stralsund, des dortigen Barbiers. Also wundern Sie sich nicht, in der Zeit sind die Barbiere nicht nur die Friseure, sondern sie sind für alle äußeren Krankheiten zuständig und dazu zählen eben auch diese Epidemien. Und dieser Barbier berichtet dem schwedischen Stadtkommandanten, was die all hier grassierende Seuche anlanget, so berichtet zum Gehorsamsten, dass solche Krankheit mit Mattigkeit, Düsung im Kopfe, teils mit Rückenwehe, teils Gliederwehe, Durchfall etc. antritt, worauf Kopfwehe erfolget, da man denn an den verstorbenen Körpern teils braune und blaue Flecken findet. Also, Sie sehen, das ist zunächst mal ein recht genauer Symptomkatalog. Ähnlich äußern sich auch die Stralsunder Ärzte, also sie meinen das Gleiche, aber als studierte Akademiker sagen sie das Ganze auf Latein. Alle drei seien der Meinung, dass die Symptomata wären Axiatus cordis, Doloris capitis, Dysenteria, Vigilia et Deliria. Und dann noch ein Beispiel eines Lübecker Arztes, der in dieser Zeit in die Vierlande, also das Gebiet zwischen Hamburg und Lübeck, geschickt wird. Und er schreibt dort, die in während der Krankheit sich äußernde Symptomata, welche alle zusammen eine Malignität anzeigen, als die große Matt- und Müdigkeit, Herzensangst, Duserigkeit, heftige Kopf- und Leibschmerzen, da doch der Puls ordentlich schlaget und keine sonderliche Hitze zu bemerken. So, und wenn Sie sich mal überlegen, was dort tatsächlich steht, dann schnurrt dieser schöne Symptomkatalog ganz schnell zusammen. Denn was steht da? Die Leute haben Kopfschmerzen, sie haben Rückenschmerzen, sie haben Durchfall. Ja, und irgendwann sind sie tot. Also damit kann man nicht viel anfangen. Ja, und auch dieser Hinweis des Stralsunder Barbiers an den Verstorbenen, findet man Flecken. Ja, das ist ganz natürlich, dass man da irgendwann Flecken findet. Ein Problem, vor dem man als Historiker eben auch steht, ist, dass diese Seuche nicht einheitlich bezeichnet wird. Also wenn Sie in der Schule vielleicht Latein gehabt haben, werden Sie erinnern, vielleicht Pestis, das heißt einfach nur Seuche. Also jede Krankheit, an der viele Menschen sterben, an der sie schnell sterben und die ein großes Gebiet umfasst, die wird mit diesem Ausdruck belegt. Das ist also mehr ein Oberbegriff, denn eine nach unserem heutigen Verständnis genau definierbare Krankheit. Andere Ausdrücke sind dann die schlimme, die böse Krankheit, die schädliche Seuche, das häufige Sterben, die Kontagion, also es meint, dass es sich um eine ansteckende Krankheit handelt, oder einfach nur das Malum, das Böse, das Üble, das Schlechte. Und in dieser Art und Weise nehme ich als Oberbegriff wieder ein Beispiel aus Stralsund vom dortigen Klosterschreiber Jürgen Drews. Der Mann hat ein Tagebuch verfasst und hat sich dort mit allerlei Dingen auseinandergesetzt. Und dort schreibt er auch, dieses 1710. Jahr sind schon über 600 Kinder all hier in den Pocken gestorben. Mag es dir wohlhalben wohl ein Pestjahr vor die Kinder heißen. Also Sie sehen Pest hier im Sinne von Seuche gebraucht. Und vielleicht haben Sie auch überlegt, was ist Pest? Vielleicht haben Sie da auch an Beulenpest gedacht, also an diese Geschwüre. Und vor dem Problem stehen die Leute in der Zeit, nämlich die Bremer Ärzte, die finden diese Beulen, nach denen sie auch suchen, nämlich nicht. Die kennen sie aus der Literatur, aber die finden sie dort konkret nicht. Und dann sagen sie ganz pragmatisch, denn obgleich es keine formelle Pest zu nennen, so ist dennoch Pest genug, wenn Leute nach wenigtägiger Krankheit plötzlich versterben. Also was mit diesen kurzen Beispielen hoffentlich deutlich geworden ist, ist, dass Pest nicht einfach gleich Pest ist und dass man sich eben vor vorschnellen Schlussfolgerungen hüten muss, zumal in dieser Zeit auch ein Viehsterben grassiert und im östlichen Ostseeraum Hungersnöte vorkommen, die ganz allgemein zu einer erheblichen und zu einer erhöhten Sterblichkeit führen. Also Differenzierung ist hier kaum möglich. Auch gab es unterschiedliche Ansichten darüber, ob die Krankheit ansteckend war. Also daher diese Bezeichnung wie anklebend oder kontagiös, oder ob giftige Dämpfe und schlechte Gerüche für diese Seuche verantwortlich waren und eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ausgeschlossen war. Ein Stralsunder Arzt etwa wollte von einer speziellen Schutzkleidung überhaupt nichts wissen. Er war der Meinung, das ist nicht ansteckend, was soll das? Er meinte nämlich, dass diese, Zitat, nur zu seiner Prostitution gereichen würde. Also Prostitution hier im Sinne von Herabwürdigung. Und der Stralsunder Rat musste diesem Arzt aber nachgeben. Es gab einfach keine anderen Bewerber auf den Posten des Pestarztes. Und es wurde ihm dann gestattet, dass er eine besondere Glanzleinwand tragen kann, die, Zitat, so gemacht werden können, dass er desfalls keine Prostitution zu besorgen habe. Und diese fragliche Kleidung, die sah möglicherweise so aus wie auf diesem Bild, was Sie vielleicht kennen. Das ist von der letzten Pestepidemie in Marseille 1720. Sie sehen dort diese Ganzkörperkleidung. Der Arzt hat auch einen Stock, mit dem er die Distanz zum Patienten aufrechterhalten kann. Er ist völlig eingekleidet, trägt Handschuhe, ein langes Gewand, Hut und dann hier diese charakteristische Schnabelmaske, die Sie vielleicht aus dem venezianischen Karneval kennen. Das hat hier nichts mit Vogelmenschentum zu tun und auch nichts damit, dass man den Kranken Angst einjagen wollte, was übrigens immer ein Vorwurf bei dieser Art von Kleidung ist. Diese Schnabelmaske hängt mit dem damaligen Medizinverständnis zusammen. Wenn man die nämlich aufschneidet, sieht man, dass sie innen hohl ist. Sie ist nämlich mit Kräutern gefüllt, mit duftgetränkten Stoffen, damit der Arzt gute Gerüche einatmet. Nicht? Wenn man die Vorstellung hat, dass schlechte Gerüche krank machen, Sie kennen das, das stinkt wie die Pest, nicht? Das hat damit zu tun, er also nur gute Sachen einatmet, dann kann er gar nicht krank werden. Das ist also, diese Schnabelmaske ist ein Zeichen der medizinischen Prävention hier aus dem 18. Jahrhundert. Was also nun die Identität der Krankheit angeht, da ist der Historiker leider am Ende seiner Möglichkeiten bei der Auswertung von Schriftquellen angelangt. Erfolgversprechender wären mikrobiologische Untersuchungen an Pestopfern, also an den Überresten. Das wäre eine Frage an die Naturwissenschaft. Es hat in Dänemark in den letzten Jahren auch Untersuchungen dazu gegeben, aber die Ergebnisse waren widersprüchlich. Hängt auch mit unserem Klima zusammen. Ganz profan gesagt, die Leichen vergehen. Da kann man nach 300 Jahren ziemlich wenig noch untersuchen. Also es bleibt in dieser Frage auch in Zukunft spannend. Ausgehend von einem von Martin Dinges vorgeschlagenen Modell möchte ich nun die Maßnahmen anreißen, mit denen besonders die lokalen Obrigkeiten hier bei uns in der Region gegen die Seuche vorgingen. Es gab eine Reihe von Aktionen, mit denen verhindert werden sollte, dass es zu einem Ausbruch kam. Und diese Aktionen lassen sich klassifizieren in defensive und aktive Pestpolitik, in Institutionalisierung sowie in die überregionale Koordination. Aus früheren Seuchenzügen wusste man, dass es das beste Mittel gegen die Seuche war, es überhaupt nicht erst zu einem Ausbruch kommen zu lassen. Da war die wichtigste und zuerst durchgeführte Maßnahme eine systematische Zugangskontrolle zur Stadt. Von den Seestädten der südwestlichen Ostsee begann Lübeck bereits im Januar 1708 bei den ersten Gerüchten mit dieser Kontrolle an den Toren, an seinen Grenzen zum Ausland und informierte andere Obrigkeiten in einem Rundschreiben. Also wenn Sie sich jetzt noch erinnern, 1705 geht das hier in Mecklenburg-Schwerin los, aber dann passiert eben nichts mehr und erst 1708 wird dieser Faden durch Lübeck wieder aufgegriffen. Das findet man auch in den anderen Städten der Region immer wieder. Es gibt dort keine früheren Belege für Abwehrmaßnahmen, denn die Lübecker haben immer früher als andere Herrschaften reagiert. Das konnten sie erreichen, weil der Lübsche Rat ein dichtes Korrespondenznetz im gesamten Ostseeraum unterhielt. Und ich zeige Ihnen mal, mit welchen Orten der Lübsche Rat in dieser Zeit Briefkontakt zum Thema Pest pflegte. Sie sehen das hier, das geht bis in den Osten, bis nach Reval, bis nach Stockholm und hier schon gar nicht mehr darstellbar, bis hin nach Den Haag, bis Amsterdam, Regensburg und Wien. Aber wenig überraschend, die meiste Korrespondenz, die bleibt in der näheren Umgebung. Also wenn Sie dieses Bild jetzt vor Augen haben, einmal den Vergleich der Wismarer Rat, Sie sehen, das ist sehr viel weniger, und auch das Wismarer Tribunal, also das Obergericht der Schweden hier in der Region, beschränkt sich auf einen ganz anderen Kreis. Rostock agiert schon wieder relativ selbstständig, kommt dort auch mit dem Herzog hier in Schwerin in Kontakt und in Konflikt. Das ist nämlich ein Fall, Sie sehen das hier oben, mit Kopenhagen wird korrespondiert. In der Zeit geht das Gerücht um, Rostock sei von der Pest betroffen und die Rostocker antworten sofort, schicken einen Brief an den dänischen König und wollen erst im Nachhinein sich mit dem Herzog hier in Schwerin abstimmen und bitten ihn dann nachträglich um seine Unterstützung. Und das findet Friedrich Wilhelm verständlicherweise nicht so gut, dass er übergangen wird. Also diese Krise, die diese Seuche hervorruft, die führt auch dazu, dass die Machtverhältnisse immer wieder neu austariert werden. Das ist also, wenn man sich das anguckt und miteinander vergleicht, schon wieder ein spannendes Thema für sich. Hier noch einmal Stralsund und Greifswald. Sie sehen, diese beiden Städte, die bleiben hauptsächlich im Bereich ihres eigenen Territoriums, also im Bereich Schwedisch-Pommerns. Insgesamt reagierte gerade die schwedische Administration relativ spät. Das Wismarer Tribunal und auch die schwedisch-pommersche Regierung in Stettin erreichte erst Mitte November 1708 ein Schreiben des schwedischen Reichsrates in Stockholm. Die Nachricht, dass Polen von der Pest betroffen sei, folgten Instruktionen, die dazu dienen sollten, im ganzen schwedischen Reich ein einheitliches Vorgehen zu ermöglichen. Die Richtung dieser Maßnahmen war festgelegt und wurde dann an die nächst untergeordneten Stellen delegiert. Genauere Anweisungen wurden aber vermieden und in die Hände der regionalen Obrigkeiten gelegt. Gefordert wurden eine Passpflicht und Prüfung, ein Einlassverbot bzw. Quarantänegebot für bestimmte Waren und Personen, die Pflicht, nur die Hauptstraßen zu benutzen und die Anweisung, keine Briefe aus infizierten Orten zu öffnen, bevor sie nicht an der Luft gereinigt wurden. Also die Reinigung, die geschieht in der Regel durch Ausräuchern. Man verbrennt Wacholder oder auch Holunder oder andere Stoffe, Schwefel, die also auch beißende Dämpfe erzeugen und erhofft sich damit, dieses gedachte Pestgift abzutöten. Ein ganz anderes beliebtes Mittel, gerade für die Korrespondenzen, ist auch das Ziehen durch Essig. Ja, also da werden die Briefe durch ein Essigbad gezogen. Und ich habe dann hier im Haus im Landeshauptarchiv dann einen sehr schönen Bericht des mecklenburgischen Gesandten in Hamburg gefunden, der sich bei seinem Herrn darüber beschwert, über diese Art und Weise des Umgangs, weil man nämlich nachher die Schreiben nicht mehr lesen kann. Ja, das ist ein ganz großes Problem. Also man muss immer gucken, das Sicherheitsbedürfnis auf der einen Seite, aber auch die Praktikabilität auf der anderen Seite. Also nochmal zurück zu den Anweisungen aus Stockholm. Den Mitgliedern des Reichsrates muss damals bewusst gewesen sein, dass es eine sehr undankbare Aufgabe war. Denn es sollte mit dieser Ordnung dafür gesorgt werden, dass, Zitat, weder die Kommerzius dadurch gehemmet, noch andererseits etwas versäumet werde. So zur Abhaltung und Vorbeugung dieser gefährlichen Seuche kann nötig, dienlich und zulänglich sein. Also etwas flapsig gesagt, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also das war wirklich schwierig für das Tribunal und auch für die Stettiner Regierung, hier wieder dieses Abwägen zwischen Sicherheitsinteresse und gerade dem wirtschaftlichen, dem Handelsinteresse. Also wie gesagt, am wichtigsten und auch am einfachsten durchzuführen war die Zugangskontrolle in die jeweiligen Orte. Und mit dieser Kontrolle eng verbunden ist die Ausgabe von Pässen, von Reisepässen. Beglaubigte Scheine waren nötig, denn wenn jemand aus einer infizierten Region kam, gab er dies ja in der Regel nicht zu. Da überwog klar das Eigeninteresse. Man musste also eine Möglichkeit finden, die Unverdächtigkeit der Person amtlich nachzuweisen. Ach so, gut. Ja, nochmal der Überblick, damit Sie sehen, wann der meiste Schriftverkehr stattfand der Obrigkeiten. Das ist wenig überraschend. Die Pest in Danzig ist ein großer Höhepunkt, hier die Pest in Pommern der zweite große, auch viel breiter, ganz klar, das ist ja näher dran. Und ganz überraschend, die Pest in Holstein 1712-13, die schlägt sich in den 5 von mir untersuchten Archiven kaum wieder. Meiner Meinung nach ist das nicht auf Quellenverlust zurückzuführen, sondern hauptsächlich darauf, dass man sich nicht mehr groß abstimmen musste. Diese Koordination war über mehrere Jahre erfolgt und es gab nicht mehr dieses große Informationsbedürfnis. Aber genau, eigentlich wollte ich jetzt schon zu dem Pass kommen. Es gibt in dieser Zeit lange Verhöre und sehr viele Befragungen, besonders der Rostocker Rat tut sich da hervor, in denen Reisende befragt werden und oft stellt sich erst nach intensiven Nachforschungen und nach Wochen die Wahrheit dazu heraus. Also das hier als Beispiel eines Passes, wie er in der Region verwendet wurde. Sie sehen, das ist ein Vordruck. Da wird dann je nachdem eingetragen, was für die Person zutreffend ist. Also hier sehen Sie von Statur, da wird dann eingetragen, ist er dick, dünn, klein, groß. Mit den Haaren ist auch so eine Frage, also welche Haarfarbe hat er oder hat er gar keine Haare mehr. Das Gesicht, also die Gesichtsfarbe, womit dann also deutlich wird, sieht dieser Mensch schon krank aus, also sieht er verdächtig aus. Wie ist er bekleidet, was hat er an, wo kommt er her? Und dann steht dann dort, reiset aus Gottlob, gesunder Luft und all, wo keine Seuche und Kontagion sich findet, nach XY und wird hierauf pass- und repassiert und dann wird das Ganze gestempelt in der Regel und mit einer Unterschrift auch versehen, sodass man das sehr schön amtlich dann nachweisen kann. Und auf den Pässen, in der Regel auf der Rückseite, wird an jeder Grenzstelle auch vermerkt, wo diese Person durchging und so lassen sich auch die Reisewege ganz gut nachvollziehen. Und für die Person war die Chance, eine verdächtige Reiseroute zu vertuschen, geringer geworden. Es gibt aber dennoch zahlreiche Beschwerden wegen ungenauer Angaben, unbekannten Unterschriften und fehlerhaften Siegeln. Es entwickelten sich aber im Laufe der Zeit gewisse Standards, was in diesen Pässen zu stehen habe, wie es formuliert sein muss und wie sie ausgefertigt sein müssen, um in der Region, und das meint hier tatsächlich im gesamten Ostseeraum, allgemein anerkannt zu werden. Diese Zugangskontrolle verbindet sich aber auch überall mit der Ausgrenzung bestimmter sozialer Gruppen. Das ist immer so ein Dreiklang, der in den Quellen kommt. Da heißt es dann immer Bettler, Juden und Zigeuner, ne, also Originalton, die wollen wir hier nicht haben, gegen die gehen wir vor. Und das ist ein Beispiel hier auch wieder aus Schwerin. Das ist eine Pesttafel, die an der Landesgrenze von Mecklenburg aufgestellt wurde mit den Verordnungen. Also wer lesen konnte, war im Vorteil. Aber auch wer nicht lesen konnte, konnte etwas sehen. Ich habe Ihnen das nochmal etwas deutlicher herausgestellt. Das ist das Bild eines Gehängten. Also auch wer den Text nicht versteht, der sieht sofort, aha, hier ist was Wichtiges, da muss ich mich mal informieren. Ja? Genauso wird die nicht lesekundige Bevölkerung auch durch Pestgalgen angesprochen, die an den Hauptstraßen Kreuzungen stehen, nämlich da, wo die Straßen sind, die man nicht betreten darf. Das heißt, die Straße, die Obrigkeit nicht kontrollieren kann, dort steht ein Pestgalgen. Der wird dann auch nur in dieser Zeit aufgestellt und da weiß dann der Reisende sofort, aha, hier muss ich mich mal wieder informieren, das hier könnte gefährlich sein, hier lang zu gehen. Also was hier wichtig ist, ist, dass diese Seuche auch instrumentalisiert wird, um eine bestimmte Politik, wie gesagt, Bettler, Juden und Zigeuner hier durchzusetzen. In vielen Orten werden außerdem Baracken errichtet, in denen verdächtige Personen die Quarantäne aushalten mussten. Für die Öffentlichkeit zeigten die durch Militär bewachten Baracken zwei Dinge. Erstens, es gibt eine Seuchengefahr. Und zweitens, unsere gute Herrschaft, unsere gute Obrigkeit kommt ihrer Pflicht nach und kümmert sich um Abwendung der Gefahr. Also das ist auch immer ein Mittel, die eigene Herrschaft, die eigene Ordnung zu legitimieren. In den einzelnen Städten, also in Rostock wird gegenüber von Warnemünde so, werden Pestbaracken aufgestellt. In Greifswald, in Wiek, Stralsund, auf dem Denholm und in Lübeck, auf dem Leuchtenfeld in Travemünde. Und aus Rostock gibt es da sehr, sehr schöne Überlieferung dazu, weil nämlich der dortige Stadtvogt, Kaspar Dankwärts, keine Disziplin halten kann. Und er beschwert sich dann immer, schickt so jede Woche einen Brief nach Rostock rein zu seinem zuständigen Bürgermeister und beklagt sich, dass die Soldaten, die man ihm geschickt habe, ja gar nichts taugen. Die stopfen nur ihre Socken und die verbrüdern sich mit den Leuten im Ort und die saufen und mit denen kann man ja gar nichts anfangen. Und das geht über mehrere Jahre hinweg. Also wenn man das liest, macht man sich schon seine Gedanken, wie sehr oder wie wirksam diese Baracken und diese gedachte und gewollte Absperrung tatsächlich war. In Lübeck, Stralsund und Greifswald kommt es darüber hinaus zur Errichtung einer eigenen Gesundheitsbehörde, welche die Seuchenabwehr an zentraler Stelle koordinierte. Auch hier beginnen die Lübecker im Januar 1708 wieder und nennen diese Behörde Officium Sanitatis. Und die Aufgabe dieses Gremiums war es, Nachrichten über den Gesundheitszustand der Bevölkerung einzuholen und Abwehrmaßnahmen zu koordinieren. Aus der Überlieferung geht hervor, welche Personen erkrankt waren und auch wie sich ihre Krankheiten entwickelten. Aus den Protokollen erfährt man auch, dass die Reinlichkeit in der Stadt zu wünschen übrig ließ. Mehrfach berichtet der Krankenbarbier, der zweimal wöchentlich, also doch ziemlich häufig, seine Berichte einreichen musste von unsauberen Verhältnissen und mehrfach ist dort, Zitat, von der hässlichen Unreinigkeit die Rede, gerade die Kellerwohnungen sind davon betroffen. Ähnliche Probleme gibt es aber in anderen Städten, also die Lübecker, die waren jetzt nicht besonders schmutzig, das waren die Leute in anderen Städten auch, wenn man das so will. Regelmäßig werden die Bewohner zur Sauberkeit ermahnt. In Wismar beschwert sich der Stadtarzt über die vielen Tierkadaver in der frischen Grube. Er sagt dann, es wäre vielleicht eine gute Idee zur Seuchenverhinderung, die da mal rauszuholen. In Rostock suchen Schweine auf den Kirchhöfen Futter und in Stralsund wunderte sich der Rat, dass trotz regelmäßiger Abfuhr der Fäkalien von den öffentlichen Plätzen die Misthaufen im Straßenbild nicht kleiner wurden. Ganz einfach, die wurden nämlich nachts wieder neu befüllt. Die Sauberkeit ist natürlich auch aus heutiger Sicht ganz richtig ein zentraler Punkt bei der Seuchenverhütung, wenngleich es damals mehr die Sorge vor dem Gestank an sich ist, dem, Zitat, bösen Geruch, der folglich das Kontagium leichtlich vermehret. Unter dem Druck der Seuche wurde in Stralsund zudem eine umfangreiche Pestordnung erarbeitet, die genau den Aufbau der Verwaltung, deren Rechte und Pflichten umschrieb. Also Staatlichkeit bekommt durch diese Krise, durch diese Seuche einen großen Schub. In Rostock, das sich auch als Seestadt mit dieser großen Gefahr immer auseinandersetzen musste, also überall, wo viel Handel ist, da ist auch viel Gefahr, galt auch eine Pestordnung, aber keine eigene. Dort galt die Mecklenburgische Landespestordnung. Noch einmal zurück zum Lübschen Rat. Dieser tat sich besonders hervor, wenn es darum ging, die Abwehr der Seuche zu koordinieren. Dabei nutzte er unter anderem Rundbriefe, um verschiedene wichtige Korrespondenzpartner zu erreichen. Es gibt Mehrere Schreiben dieser Art, in denen die Lübecker wichtige Informationen zentral ausgeben und Maßnahmen gegen die Bedrohung vorschlagen. Und wenn man sich dann in den einzelnen Archiven diese Briefe anguckt und sie miteinander vergleicht, stellt man einen recht unterschiedlichen Ton fest. Also man sieht ja, das ist offensichtlich genau der gleiche Brief, genau der gleiche Duktus, aber mit dem Hohen Königlichen Tribunal zu Wismar korrespondieren die Lübecker ganz anders als mit dem Greifswalder Rat. Das ist ja nur eine Landesstadt, die ist ja gar nicht ebenbürtig. Und während man den Fürsten und eben auch dem Tribunal gegenüber auf gleicher Rangebene auftritt, geht man gegenüber den Landesstädten schon fast in einen Befehlston vor. Also das ist sehr interessant, sich diese verschiedenen Höflichkeitsformen und auch diesen diplomatischen Verkehr genauer anzusehen. Die Hoffnung, dass Lübeck sich mit seinen Vorstellungen durchsetzen könnte, misslingt jedoch. Es sind nämlich die Landesterritorien, die eigene Verordnungen herausgeben und sich nicht von Lübeck bevormunden lassen. Also eine regelmäßige oder auch eine offizielle Abstimmung zwischen den Stadträten gibt es nicht. Es gibt keine an die hansische Tradition anknüpfende Gemeinsamkeit. Allerdings wurde über eigene und fremde Maßnahmen häufig informiert bzw. gezielt danach gefragt. Und man kann also feststellen, dass es eine Art indirekter Absprache gibt, aber eben nicht offiziell. So, wie wirkte sich nun die Seuche direkt auf die Strukturen und das Leben aus? Also noch ein Beispiel zum Abschluss. Ich habe dazu mir einen Fall aus Wismar herausgesucht. Wir bleiben also fast in Mecklenburg, denn Sie wissen ja, seit 1648 ist Wismar schwedisch. Zu den dauernden Bedrohungen der Stadt gehörte nicht nur die direkte Gefahr, wie sie durch den tatsächlichen Ausbruch einer Seuche bedingt wurde, sondern auch die indirekte Bedrängnis durch Gerüchte. Das heißt, die Stadt war zwar gesund, doch dieses wurde in anderen Städten und an den Höfen nicht geglaubt. Und das ist eigentlich genauso schlimm. Das konnte einen Ausschluss vom Handel mit allen seinen negativen Folgen bedeuten, aber auch eine völlige Absperrung der Stadt durch feindliches Militär. Also es gibt mehrere Städte, Stettin, Stralsund, die werden durch landesherrliches Militär abgeschirmt. In Hamburg ist es sogar so, kurhannoversche und dänische Truppen schirmen die Stadt von der Außenwelt ab und schonen, also das heutige Südschweden wird als Region mit einem Militärkordon belegt. Also diese Gefahr, der sich die Wismaraner hier gegenüber sahen, die ist sehr real. Das Vorhandensein von Pestgerüchten war aber eine normale Begleiterscheinung der Zeit, der sich auch andere stellen mussten. Und die Wismaraner kamen dabei noch relativ glimpflich davon. Im Sommer 1709 zogen sich die Schweden nach der Niederlage bei Poltawa aus Ostmitteleuropa zurück. Ein Teil des Armeekorps des Generalleutnants Krasso sollte dabei in Wismar stationiert werden. Das Problem war, dass die Soldaten aus pestverdächtigen Gebieten kamen und damit zu einem Problem für ganz Wismar und besonders zu einer Bewährungsprobe für das Tribunal wurden. Als erstes wurde die sachsen-lauenburgische Regierung in Ratzeburg aufmerksam und erwähnte in einem Schreiben im August, Zitat, dass bei dem Krassauischen Korps, welches in einigen infizierten Örtern in Polen beleget gewesen, sich eine Mortalität äußern solle, also eine Sterblichkeit. In ihrer Antwort erwähnten die Juristen des Tribunals das Korps mit keinem Wort und hofften, die Sache damit erledigt zu wissen. Und mehrere Schreiben wurden danach auch ohne weitere Missstimmung gewechselt. Anscheinend hatte sich dieses Gerücht verlaufen. Doch einen Monat später, im Ende September 1709, erwähnten die Ratzeburger erneut das Krassosche Korps und baten Soldaten dieser Truppe wegen der Pestgefahr nicht nach Wismar einzulassen. In der Beantwortung gab das Tribunal zu verstehen, dass angeblich seit geraumer Zeit keine Fremden aus verdächtigen Orten in Wismar angekommen seien. Aus den Verhandlungen innerhalb der Stadt, besonders mit dem Wismarer Rat, ergibt sich aber, dass die Tribunalsmitglieder damit die zahlreichen Deserteure verschwiegen, die sehr wohl aus gefährlichen Gebieten die Stadt erreichten. Stattdessen erfolgte aber die übliche und floskelhafte Aussage, man werde alle mögliche Sorgfalt anwenden, alle Verdächtigen fernhalten. Doch inzwischen hatte diese Nachricht weitere Kreise gezogen. Der Schweriner Herzog meldete sich im Oktober beim Tribunal. Er teilte mit, dass er von, Zitat, sicherer Hand glaubwürdig berichtet worden war, dass Krassow mit seinen Soldaten nach Pommern und von dort nach Bremen marschieren wolle, also Richtung Westen in weitere schwedische Gebiete. Durch den Kurfürsten in Hannover hatte Herzog Friedrich Wilhelm zudem erfahren, dass der Kurfürst Krassow nicht einlassen wolle. Und das wollte nun auch der Mecklenburger nicht und hatte sich folglich bei den verantwortlichen Stellen in Stockholm und Stettin um eine Änderung der Marschroute gebeten, damit auch Mecklenburg verschont bliebe. Sie müssen dazu wissen, Mecklenburg ist in diesen Auseinandersetzungen im Großen Nordischen Krieg neutral. Aber das nützt nicht viel, denn Mecklenburg liegt strategisch sehr günstig und dadurch, dass Wismar, eine sehr bedeutende Festung, direkt im mecklenburgischen Gebiet liegt, wird das Land mehrfach von den feindlichen Truppen durchzogen und die Schlacht bei Gardebusch 1712, ich glaube nächsten Monat oder übernächsten Monat hören Sie dazu hier auch einen Vortrag, die findet ja auch hier in der Region statt, also mit der Neutralität, mit der Durchsetzung vor allem der Neutralität ist das eine sehr schwierige Sache. Der Herzog bat nun, dass das Tribunal diese Bitte unterstützen solle, damit die ganze Region von Pest und Krieg unberührt bliebe. Das ist nämlich ganz interessant. Statt mit Absperrung und mit Soldaten zu drohen, suchte Herzog Friedrich Wilhelm einen Ausgleich mit dem Tribunal. Im Gegensatz besonders zum Kurfürsten in Hannover drohte er nicht mit militärischen Maßnahmen. Muss ich mal gucken? Ja, kann schon weitergehen. Also ganz klar, warum tut er das nicht? Weil er sicherlich seine eigene Machtposition durchaus einschätzen konnte. Er hat versucht, also hier auf einer anderen Ebene Erfolg zu haben. Das Tribunal gab in seiner Antwort an den Herzog zu, Zitat, dass von einigen Gruppen obgedachter Armee bisher der Ruf ergegangen, als wenn dieselbe mit ansteckender Seuche behaftet wären. Zitat Ende. Doch sei dies, zuverlässigen Nachrichten zufolge, bloßes Gerede. Man verlegte sich also aufs Dementieren. Jede weitere Verantwortung versuchte das Tribunal auf die Stettiner Regierung und den Reichsrat in Stockholm abzuwälzen. Und das ist angesichts der tatsächlichen Befugnisse auch ganz legitim. Aber nicht legitim war es, die tatsächliche und auch selbst erkannte Gefährlichkeit der Soldaten zu verschweigen. Im Hintergrund bemühte sich nämlich auch das Tribunal, den Einmarsch der Regimenter zu verhindern, denn die Gerüchte über eine Verseuchung der Truppe konnten ja wahr sein. Und diese Nachrichten, das müssen Sie sich vorstellen, das sind keine Geheimnachrichten, die nur zwischen den Höfen kursieren, das steht in jeder Zeitung. Ja, und es gibt durchaus Zeitungen hier bei uns in der Region, die auch somit ungefähr, ja, vielleicht maximal einer Woche Verspätung auch Nachrichten übermitteln. Also wir sind hier nicht im Zeitalter von E-Mails, das ist ganz klar. Aber innerhalb weniger Tage sind diese Nachrichten einer doch recht breiten Öffentlichkeit bekannt und dem müssen sich diese Obrigkeiten stellen. Die Juristen wandten sich nun an den Reichsrat in Stockholm und versuchten, die Verlegung der Truppen zu umgehen. Und sie sagten dann auch, der Herzog in Schwerin hätte mit der Absperrung Wismars gedroht. So, Sie wissen nun, das stimmte nicht. Der Herzog hatte in seinem Schreiben keineswegs gedroht, doch erschien durch diese rhetorische Dramatisierung Wismars Lage weit bedenklicher, als sie in Wirklichkeit war. Hingegen stimmte es, dass die Hannoveraner mit einer Sperrung gedroht hatten, sollten Crassus Truppen nach Wismar gelangen. Das Tribunal behauptete, dass in Wismar durch die bevorstehende Boykottierung die Einwohnerschaft, Zitat, zusammen der Miliz unfehlbar wird krepieren müssen. Zitat Ende. Der Reichsrat wurde deshalb gebeten, die Crassuer nur im äußersten Kriegsnotfall nach Westen zu schicken. Und neben dem Reichsrat erhielt der schwedisch-pommersche Generalgouverneur Merlin ein Schreiben, in dem er die Truppenverlegung bis zur Entscheidung des Reichsrates aussetzen sollte. Generalgouverneur Merlin enttäuschte diese Wismarer Hoffnung, aber ganz klar, der wollte die Regimenter auch nicht bei sich in Pommern haben. Er lehnte das Gesuch ab und begründete es mit der Bitte des Wismarer Kommandanten um militärische Unterstützung. Also er spielte oder versuchte, das Tribunal gegen den örtlichen schwedischen Stadtkommandanten in Wismar auszuspielen. Doch das letzte Wort kam in dieser Sache aus Stockholm und gab dem Tribunal recht. So positiv dieser Entscheid war, er kam noch zu spät, denn durch die Länge des Weges zwischen Stockholm und Wismar wurde die Nachricht erst Mitte November im Tribunal besprochen und zu diesem Zeitpunkt waren Crassus Soldaten bereits in Wismar angelangt. Die Entscheidung des Reichsrates sandte das Tribunal nun an Generalgouverneur Merlin und hielt ihm die bisherigen Konsequenzen vor. Denn Sachsen-Lauenburg hatte seine Grenzen geschlossen und Lübeck wie auch Mecklenburg-Schwerin erwägten nun ernsthaft, den Handel mit Wismar beim geringsten Anzeichen einer Krankheit total aufzuheben. In der Stadt sorgten die zusätzlich einquartierten Soldaten für eine Belastung der Bürger, die diese kaum noch aufbringen konnten. Also Sie werden das vielleicht wissen, wir sind in der Zeit vor dem Bau von Kasernen, die Soldaten, die sind bei den Bürgern von Wismar einquartiert. Und wenn Sie mal so einen fremden Soldaten bei sich im Hause haben und den mit Essen und einem Schlafplatz versorgen und den vielleicht gar nicht verstehen, und so ein Kriegsmann, der ist ja manchmal auch nicht gut zu leiden, das möchte man nicht haben. Deswegen versucht sich auch hier das Tribunal der Sache anzunehmen und diese Soldaten schnell wieder wegzubekommen. Um wenigstens eine Verbesserung des Verhältnisses mit den kurfürstlichen Ländern zu erreichen, beschritten die Juristen aber nun einen anderen Weg. Sie wollten also diesen Boykott aufheben. Sie wandten sich noch am selben Tag an den schwedischen Gesandten in Hannover, und baten ihn um Vermittlung. Anstatt weiter nur mit der Ratzeburger Regierung zu korrespondieren, übersprangen sie einfach die Ratzeburger und wandten sich direkt an den Hof in Hannover. Und die Bitte war klar, Stadt und Herrschaft Wismar sollten wieder für den freien Handel geöffnet werden. Zu diesem Zweck war ein Schreiben aufgesetzt worden, das der Gesandte direkt übergeben sollte. Im Brief wurde die Aufmerksamkeit der Ratzeburger Regierung gelobt, gleichwohl sei die Sperrung Wismars unangemessen. Das heißt dort, Zitat, man könne berichten, dass die einmarschierten Truppen sich auch größtenteils gesund und frisch befinden, Zitat Ende. Also dieses größtenteils, das finde ich bemerkenswert. Ich hätte das nicht reingeschrieben. Für die Stadt Wismar war die Handelssperre aufgrund ihrer Situation als Enklave besonders verheerend. Aus diesen Gründen sollte der Kurfürst nur den Ratzeburgern die Aufhebung des Verbots befehlen. Die Ratzeburger waren aber noch ahnungslos und schrieben in einem neuerlichen Klagebrief, dass es bei den gemachten Maßnahmen bleibe, bis die Gesundheit in Wismar erwiesen sei. Das Tribunal wollte sich nichts vorwerfen lassen und griff zu einem weiteren Mittel. Rat und Kommandant in Wismar wurden angehalten, wöchentliche Sterbelisten abzuliefern, um damit jedem Gerücht den Boden zu entziehen. Die verlangten Kranken- und Sterbelisten kamen von Rat und Kommandanten bald darauf an und wurden weiter verschickt. Die schwedischen Gesandten in Hamburg und Hannover erhielten die Aufstellung mit der Bitte, sich für eine Aufhebung der Sperrung einzusetzen bzw. eine Sperrung zu verhindern. Also Sie sehen, das ist ein Vorgehen, was man heute auch noch macht, um die eigene Position zu stärken und zu beweisen. Nimmt man ZDF, man nimmt Zahlen, Daten, Fakten und sagt, guck, wir haben hier eine Liste, aus der geht einwandfrei hervor, dass wir gesund sind. Also es ist heute nichts anderes als vor 300 Jahren. Die Mitte Dezember 1709 in Wismar anlangende Antwort des Kurfürsten und der Bericht des Gesandten waren geeignet, von einer Verbesserung der Situation zu sprechen. Der Kurfürst bedauerte die Sperrung der Passage, zu der er zum Wohle seines Landes verpflichtet gewesen sei. Die Maßnahme sei aber von Anfang an auf die üblichen 40 Tage der einer Quarantäne beschränkt gewesen und die Ratzeburger Regierung habe Anweisung, nach Ende dieser Frist den Verkehr wieder zu erlauben. Und der Gesandte schreibt dann auch in seinem Schreiben, dass wahrscheinlich, Zitat, niemals die Intention gewesen, einige Reisende aus Wismar aufzuhalten. Und hiervon setzte nun das Tribunal sofort den Vizegouverneur in Wismar, aber auch den Rat und den örtlichen Postinspektor in Kenntnis, um diese Nachricht möglichst weit zu streuen. Mit der Versendung dieser Statistiken an die Ratzeburger Regierung wartete das Tribunal noch etwa 2 Wochen. Also so lange, wie sie sicher sein konnten, dass die Gesandten ihre Mission auch erfüllt hatten. Ihr Gesuch an den Kurfürsten hielten die Tribunalsmitglieder auch nicht geheim und beriefen sich darauf explizit in ihrem Schreiben. Sie legten allerdings die Antwort des Kurfürsten etwas anders aus. Angeblich hatte der Kurfürst nach Wismar geschrieben, die Ratzeburger dürften keinem aus Wismar, der mit Pässen versehen sei, die Passage hindern. In Wirklichkeit war nur davon die Rede gewesen, dass dieses nach Ablauf von 40 Tagen und erst nachdem die Gesundheit der Stadt erwiesen sei, möglich wäre. Die Frist sei abgelaufen, so das Tribunal, und die Gesundheit ließe sich aus den beigehenden Krankenlisten zweifelsfrei ersehen, weswegen die Sperrung aufzuheben sei. Die Ratzeburger bemühen sich dann auch, ihr Gesicht zu wahren. Sie merken dann, dass hinter ihrem Rücken gearbeitet wurde. Aber sie sagen dann, Zitat, wir sind in Erfahrung gekommen, dass die unter dem Krassauischen Corpo sich geäußerte Seuche kein Kontagium mit sich führe. Zitat Ende. Und der Handel wurde also folglich freigegeben. Auch aus Hamburg kamen gute Neuigkeiten. Auch hier konnte der schwedische Gesandte den Erfolg seiner Mission vermelden. Bei all diesen Verhandlungen fällt auf, dass der Wismarer Rat keine Rolle spielte in diesem Machtgefüge und von den Obrigkeiten nicht als Verhandlungspartner, sondern nur als untergeordnete Instanz angesehen wurde. Also völlig auf seine Rolle innerhalb der Stadt beschränkt. Er hätte zwar ein Einlassverbot für die Regimenter zwar beschließen können, sicherlich, aber ohne die Zustimmung der schwedischen Verwaltung in der Stadt und besonders ihrer Soldaten hätte er das nicht durchzusetzen vermocht. Übrigens war man sich innerhalb Wismars keineswegs so sicher, dass von den Soldaten keine Gefahr ausging. Noch im Dezember 1709 beschwerte sich ein Oberst, dass die Stadt seinen beweibten Männern keine Quartiere zuweisen wolle. Die Sorge, dass gerade die Soldatenfrauen für die Verschleppung von Krankheiten verantwortlich waren, wird hier deutlich. Das Tribunal folgte der Auffassung des Obersten und befahl dem Rat, alle Soldaten, egal ob mit Frau oder ohne, einzuquartieren. Die Ratsherren erklären sich sehr umständlich, auch sehr langwierig, für nicht zuständig. Sie müssen zwar die Soldaten verpflegen und unterhalten, aber nicht auch noch deren Familie. Das wäre zu viel. Und das Tribunal bleibt aber unbeeindruckt und lässt nur knapp verlauten, dass, Zitat, es auf die von euch dedizierte Argumenta gar nicht mehr ankommt. Also hier werden die Machtverhältnisse auch wieder ganz deutlich klar gemacht. Ich finde etwas undiplomatisch, aber da, naja, es ist klar, da bleibt kein Interpretationsspielraum mehr übrig. Der Entschluss war eindeutig und der Rat sah sich genötigt, alle Militärpersonen mit Obdach zu versorgen. Immerhin stellten die Schweden die Bezahlung der Unkosten in Aussicht. Und hier sehen Sie noch einmal, welche Stellen mit diesem einen Gerücht befasst waren, nämlich 11 Obrigkeiten. Es gibt in diesem Zeitraum eine Reihe von Gerüchten, die sich noch weiter ausdehnten. Besonders Lübeck als Korrespondenzzentrum der Region war prädestiniert, in Verdacht zu geraten. Und einige Gerüchte sind bis nach England und bis nach Wien nachweisbar. Und auch da wieder, es ist sehr schön, wenn man in den Archiven sich die Akten und Unterlagen ansieht, wie sich diese Geschichten nämlich weiterentwickeln. Die werden im Laufe der Zeit immer dramatischer. Also es gibt aus Lübeck ein Gerücht, dass in einem Haus mehrere Personen gestorben seien und die Überprüfung dort vor Ort stellt fest, das war ein mecklenburgischer Bauersknecht, der kam aus dem Ausland und hatte sich verkühlt und starb da dran. Und die anderen Einwohner, ich glaube 2 oder 3 in dem Haus, die starben auch noch, aber das waren Unfälle, das war tragisch, aber das war nicht gefährlich. Und man kann sehr schön sehen, wie dieses Gerücht wandert. Es wandert nach Wismar, das wandert nach Rostock und im Laufe der Zeit wird aus diesem einfachen Knecht nämlich ein Leutnant, ein pommerscher Leutnant auch noch, der mit einem roten Mantel nach Lübeck reinkommt. Also wir haben dann einen Offizier, also einen Soldaten, die sind sowieso verdächtig, wir haben einen Ausländer und dann hat er noch diesen roten Mantel an, also diese Signalfarbe. Also da gibt es noch einige Beispiele dazu. Das ist sehr schön, wie sich diese Sachen entwickeln. Lassen Sie mich nun zum Ende kommen. Die Seuche, der Pest, welche Krankheit es auch immer gewesen sein mag, bedeutete für die Region eine langjährige Krise. Informationen zu bekommen war lebensnotwendig und die rechtzeitige Abwehr der Seuche war das beste Mittel, um der Bedrohung zu begegnen. Die Eingangsfragen aus der Ankündigung zu diesem Vortrag, nämlich ob die umsichtige Politik des Herzogs oder die vorbildliche Hygiene der Bewohner dafür verantwortlich war, dass Mecklenburg im Gegensatz zu seinen Nachbarn von der Seuche verschont blieb, lässt sich nüchtern beantworten. Da sich die Abwehrmaßnahmen in Mecklenburg von denen in den infizierten Regionen kaum unterschieden und angesichts der zahlreich nachgewiesenen Nachlässigkeiten auch nicht wesentlich besser gewesen sein dürften, war es wahrscheinlich eine gute Portion Glück oder Gottes Segen, dass Mecklenburg von der Pest verschont blieb. Eine geheime Wundersubstanz gab es auch nicht. Obwohl in dieser Zeit eine Menge Drucke kursierten, die neben Wacholder und Holunder auch frischen Ochsen- oder Kuhmist als Heilmittel anpriesen. Die Wirksamkeit dieser Mittel dürfte allerdings fraglich sein. Für Mecklenburg und den Ostseeraum war nach 1713 die Gefahr einer Pest endgültig gebannt. Also danach kommt es nicht mehr zu einer Seuche, die als Pest bezeichnet wird, auch wenn dies erst im Laufe der Zeit zu einer glücklichen Gewissheit werden sollte. So, meine Damen und Herren, Sie haben es geschafft. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.